Als erstes spreche ich jetzt eine Drohung aus. Das kann sein, dass ich diese Predigt nochmal halte. Weil das ist so ein wichtiger, schöner Text und es wäre gut, wenn die anderen das vielleicht auch noch hören. Wir haben eben vor der Tür gestanden, Andreas und ich, und haben uns ein bisschen unterhalten. Was haben die Menschen für ein Gottesbild? Viele Menschen haben ein falsches Gottesbild, weil sie schlecht informiert sind. Ne? Die meisten Menschen wissen sehr oberflächlich Dinge über Gott. Den Text, den Christian eben vorgelesen hat aus dem Römer, das war genau der Text, den wir am letzten Mittwoch in der Bibelstunde hatten. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt muss aus dem Wort Gottes kommen. Ansonsten ist es nur eine Rede, die keine Relevanz hat. Ja, es gibt viele Worte auf der Welt, wo gesprochen wird und hat eigentlich nichts zu sagen. Kann man sich auch sparen. Ja, der kleine Leon, der hier vorne sitzt, Pflegekind in Kattelbogen. Wir waren gestern im Wald. Wir haben einen kleinen Männernachmittag gemacht. Ne? Haben uns die Natur angeguckt und wir haben natürlich auch ein bisschen nachgedacht. Er kommt aus einer Familie, wo nicht alles in Ordnung war. Und natürlich, und wenn man dann nach Kattelbogen kommt, da dreht sich alles um Gott. Da gibt es 3 Andachten am Tag und da reden die immer zu von Gott. Was hat Gott damit zu tun? Gott hat uns gemacht und er sagt uns auch, wie wir funktionieren und er sagt uns auch, wenn es nicht funktioniert. Wie wir miteinander umgehen sollen, in welchen Beziehungen wir zueinander stehen sollen. Und wenn wir uns ernsthaft versuchen, daran zu halten, dann wird das Leben besser. Dann gehen die Menschen achtvoll miteinander um. Wir hatten auch mal in der Bibelstunde das Thema, diese ganzen Gebote aus dem Alten Testament, die hält ja heute kein Mensch mehr ein und die kann sich auch keiner merken, weil das so viele sind. Wie kann man das denn zusammenfassen? Da fragt mal jemand Jesus, was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott ehren mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und sollst und ihn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn die Menschen anfangen, ihren Nächsten zu lieben wie sich selbst, meistens liebt man sich selbst nämlich ganz schön, meistens, dann wird schon vieles besser. Und auch ein bisschen Rücksicht nehmen. So, das war eigentlich nur so Einleitung. Und jetzt soll es um das gehen, welche Vorstellung vermittelt die Bibel von Gott. Und das geht heute um einen richtig schwierigen Text, der für mich ganz schön hart war. Ich lese aus Josua 2, das ist der angegebene Bibeltext für den heutigen Sonntag, aus Josua 2, die Verse 1 bis 21. Das ist wie aus dem Abenteuerroman, Leon. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim 2 Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Land gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man nun die Stadttore schließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Pforten, und man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihn nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen herauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge, dass euch nicht begegnen, die euch nachjagten, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagten. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln dein Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür des Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Haus sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie ging weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Das ist eine kleine Episode in einem großen Geschehen, dieser Einzug in das Land. Israel hat gerade seine 40-jährige Wüstenwanderung beendet. Mose ist gestorben, Josua als sein Nachfolger hat die Führung übernommen. In Josua 1 können wir nachlesen, dass Gott jetzt mit Josua, so wie mit Mose 1, direkt spricht. Josua führt das Volk also in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Ihm wird Sieg und Gelingen verheißen, wenn er sich im Rahmen des Gesetzes und der Gebote Gottes bewegt. Sie stehen am Rande des Jordans, das Manna hört auf, Gott tut ein naturwissenschaftliches Wunder bei der Überquerung, das Wasser im Fluss, ne, wir kennen ja alle die Warnow oder andere Flüsse, das Wasser bleibt einfach stehen. Auf der anderen Seite läuft es ab und es ist trocken. Naturwissenschaftlich nicht zu erklären, Gott macht das. Sie gehen durch, errichten einen Altar und dann kommt die Sache mit den Kundschaftern und dann geht das alles los. Gott tut solche Wunder, um seine Führer zu autorisieren, damit das Volk sieht, ja, das ist tatsächlich der. Gott stellt sich mit gewaltigen Wundern hinter diesen Mann, so wie auch schon bei Mose. Und dann hat der Josua eine für mich ganz bemerkenswerte Begegnung, als sie einziehen in das Land, als sie den Jordan überquert haben. Josua 5, die Verse 13 bis 15. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in der Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Ist das nicht absolut verwunderlich? Jesus ist die Person Gottes, dieser Teil des Dreieinen Gottes, in dem er sich den Menschen naht. Auch im Alten Testament. Ich habe immer, ich mache das ja natürlich mit Absicht, dass ich das jetzt hier, ne? Also ich weiß, dass Gott sich nicht gewandelt hat und dass Jesus von Anbeginn der Zeit dabei war und dass der Jesus, den wir heute kennen, kein anderer ist als der Jesus von damals. Es ist genau derselbe. Und heute wird immer gerne darauf verwiesen, dass der Jesus, den wir kennen, ja, dass der ist immer so lieb und so und das ist dein Kumpel und nein, er ist der Herr über die himmlischen Heerscharen und er hat ein blankes Schwert in der Hand und er zieht mit seinem Volk auch in den Krieg. So, und nun kommt unsere Episode mit der Hure Rahab. Auf den ersten Blick ist es eine Geschichte des Verrates am eigenen Volk und am eigenen König. Josua sendet sein Heer in Richtung Jericho und schickt Kundschafter voraus. Ist ein absolut übliches Verfahren, wird heute genauso gemacht, mit anderen Mitteln nur. Heute schicken sie eine Drohne oder nehmen Satellitenbilder oder wie was. Diese beiden Männer kommen nach Jericho und gehen in das Haus der besagten Hure. Warum sie ausgerechnet dorthin gehen, sagt die Schrift nicht, aber ich habe so gedacht, vielleicht fällt es am wenigsten auf, wenn man in ein öffentliches Haus geht. Hätte auch eine Kneipe sein können oder was auch immer. Aber es fällt doch auf. Die Leute gucken wahrscheinlich damals mehr aus dem Fenster, weil sie keinen Fernseher hatten. Und es fällt auf, dass da fremde Männer laufen. Und das kommt dem König zu Ohren und er schickt Knechte. Und die Hure lügt. Sie versteckt die Männer und sagt, die sind aber schon wieder weg. Und dann bittet sie die Kundschafter um Verschonung für sich und die ihren bei der Einnahme der Stadt durch das Volk Israel. Sie hatte von den Wundern beim Auszug aus Ägypten gehört. Und Israel hatte auch schon die ersten siegreichen Schlachten auf dem Wege hinter sich. Und solche Nachrichten haben sich auch damals verbreitet. Da werden Händler gezogen sein, die waren auch nicht so satt mit Nachrichten wie wir heute. Wenn wir heute von einem neuen Attentat hören, das haben wir nach 3 Tagen vergessen, weil schon wieder 5 andere waren. Ne? Also das waren damals gewaltige Dinge und die Menschen haben natürlich darüber gesprochen. Und diese Hure war absolut davon überzeugt, dass sie in einem Krieg gegen das Volk Israel keine Chance hatten. Das war ihr sonnenklar, dass ihre Stadt fallen wird. Und sie sagt auch, warum. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Sie erkennt, dass das der eine Gott ist, der mit diesem Volk zieht. Und jetzt tut sie etwas, sie unterwirft sich diesem Gott. Und stellvertretend für diesen Gott sind jetzt diese beiden Kundschafter in ihrem Haus. Und die gehören zu dem Volk dieses Gottes. Und hier leuchtet auch im Alten Testament schon ein ganz wichtiges Prinzip auf. Gott anerkennen, sich ihm unterwerfen und um Gnade bitten. Das trägt durch, das rettet, auch wenn alles andere drumherum kaputt geht. Sie trifft mit den Kundschaftern eine Vereinbarung, versteckt sie und verhilft ihnen zur Flucht. Und sie hängt ein rotes Seil ins Fenster, wie vereinbart. Und die Kundschafter kehren zu Josua zurück und berichten ihm alles. Wir kennen aus der Schrift, also die meisten von uns kennen aus der Schrift den weiteren Verlauf. Als das Heer Israels vor Jericho eintrifft, ist alles verriegelt und verrammelt. Man hat zwar Angst, aber man verlässt sich auf die festen Mauern. Und dann folgt dieses seltsame Umkreisen der Stadt, 6 Tage lang stumm mit allem Mann einmal drumherum, am 7. Tag mit Bundeslade, Posaunen und Kriegsgeschrei 7-mal und die Mauern stürzen ein und die ganze Stadt wird niedergemacht. Bis auf Rahab und ihre Angehörigen werden alle Menschen und sogar die Tiere getötet. Das kommt uns bestimmt total barbarisch vor, ne? Und überhaupt passieren im Alten Testament so viele schreckliche Sachen. Auf Befehl Gottes und dann so viele tote Menschen. Ne? Wir können jetzt sagen, na ja, das war ja im Alten Testament. Unser Jesus ist ja zum Glück ganz anders. Sanftmütig und vergebend, nett und weich, so ein Jüngling, ne, sagte ich schon, so ein Kumpel, freundlich, verständnisvoll. Stimmt das wirklich? Ist unser Jesus so? Josua ist Jesus als dem Herrn der himmlischen Herrscharen begegnet, mit dem Schwert in der Hand. Und wir wissen, dass der dreieine Gott unveränderlich ist. Und wir müssen uns vor einem falschen Gottesbild hüten. Ja, Gott ist die Liebe. Aber er ist auch heilig und gerecht. Und dann wollen wir jetzt mal sehen, welche Parallelen des Rahab-Berichtes es in die heutige Zeit gibt. Die Menschen von Jericho lebten einfach ihr Leben. Die haben einfach ihr Leben gelebt und glaubten an irgendwelche Götter oder vielleicht auch an gar keinen. Die Geschichten über die gewaltigen Wunder des Gottes Israels hatten sie gehört. Und sie hatten auch ein bisschen Furcht vor ihm. Aber auf die Idee, sich ihm zuzuwenden, kamen sie nicht, bis auf Rahab. Und wenn wir heute in die Welt gucken, die meisten Menschen leben ihr Leben so vor sich hin. Hauptsache, es geht mir gut. Ja, wir haben schon mal was von Gott gehört, aber ist ganz weit weg. Ich bin nur noch jung, ich sterbe ja noch lange nicht und wer weiß überhaupt, was danach kommt. Vielleicht kommt ja gar nichts. Ich sterbe, ist alles vorbei. Denken doch viele Menschen. Und auch Götzendienst ist heute relativ weit verbreitet. Also ich weiß, wovon ich spreche. Im Krankenhaus begegnet mir das immer wieder. Ne? Mit irgendwelchen Heilsteinen und Pendelbrettern und so. Das ist aktuell, das ist nichts Fernes. Man hat ein bisschen eine Ahnung und wahrscheinlich fürchten deshalb die meisten Menschen den Tod. Also die meisten haben Angst davor zu sterben und kämpfen um jeden Tag. Es gibt ein paar, die flüchten sich in den Tod und meinen, danach wäre alles aus. Rahab hat auch so eine Ahnung, aber ich denke, es ist mehr eine Gewissheit, dass diese bevorstehende Konfrontation mit dem Volk Israel und vor allem dessen Gott, wie das ausgehen wird. Und sie trifft eine Entscheidung. Sie stellt sich auf die Seite Gottes, den sie als den einen wahren Gott erkannt hat. Und sie tut das, solange es noch geht. Und sie stellt sich zu den Menschen, die zu ihm gehören. Das ist auch ein ganz brisantes Thema heutzutage, Antisemitismus. Im Moment schreien sie alle wieder die bösen Rechten und der, ne? Aber wenn andere Menschen gegen das Volk Israel etwas tun, dann schreit die Bundesregierung nicht. Ne? Also wir sind natürlich aufgerufen gegen Antisemitismus, aber egal aus welcher Richtung. Auch wir müssen uns entscheiden, zu wem wir gehören wollen. Ganz zu Jesus oder nicht. Und Stimmenthaltung, ne? Zählt nicht, weil es kein klares Ja zu Jesus ist. Ich habe auch nach einer Bibelstelle gesucht, die vielleicht auch mal auch im Neuen Testament etwas deutlicher macht, dass Jesus nicht dieser gelockte Jüngling ist. In Matthäus 10, Verse 34 bis 40, da sagt er selbst: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und dass Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Spüren wir die Ernsthaftigkeit dieser Worte? Hier werden Familien neu geordnet. Wenn eine Familie komplett an Jesus glaubt, ist das ein riesengroßer Segen. Ich weiß, wie es auch anders ist, muss ich jetzt mal so sagen. Die wahre Familie Jesu wird anders geordnet. Da geht es nicht um Blutsbande. Das war meine letzte Predigt, ich will die nicht wiederholen. Da kommen seine, also Jesus sitzt in einem Haus und spricht zu den Menschen und draußen steht seine Mutter und seine Brüder und die wollen ihn wegholen, weil sie denken, er ist bekloppt geworden. Und er sagt, die, die hier sitzen und die zuhören, das ist meine Familie, das ist meine Mutter, das sind meine Geschwister. Ich habe mit Geschwistern im Geist habe ich eine engere Verwandtschaft als mit meinen eigenen leiblichen Geschwistern, weil wir gar nicht eine gemeinsame gedankliche Grundlage haben, weil wir völlig in verschiedenen Welten leben. Die Rahab, die stellt sich sogar gegen ihren König zugunsten feindlicher Kundschafter. Da hatte ich noch so eine Predigt von Johannes Wilde im Ohr. Wir sollen Untertan der Obrigkeit sein. Erinnert ihr euch? Das gilt nur, solange nichts von uns verlangt wird, was sich gegen Gott und seine Gebote oder sein Volk richtet. Natürlich sollen wir die Straßenverkehrsordnung achten, unsere Steuern zahlen und uns friedlich benehmen, natürlich. Das ist die Grundlage unseres Zusammenlebens, das ist natürlich richtig. Aber wenn etwas verlangt wird, was gegen Gott geht, dann nicht. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zurück zu Rahab. Jetzt stellt euch mal vor, sie hat diese Abmachung getroffen mit den Kundschaftern, die sind jetzt weg und sie weiß genau, das dauert jetzt nicht mehr lange, dann kommt das Heer und dann geht hier die Post ab. Und sie hat jetzt dieses Wissen im Kopf und rennt jetzt los und versucht, ihre Familie in dieses Haus zu kriegen, bevor das Heer vor der Tür steht. Wie wird sie um jedes Familienmitglied gekämpft haben? Also, ich kann mir das richtig vorstellen. Also, wir wissen auch, dass diese Welt eines Tages zu Ende geht und dass Jesus als Richter wiederkommt. Und meine Brüder zum Beispiel, tja, ich bin der kleine Doofe, der nicht studiert hat, die lachen über mich und sie sagen, ja, nun, ne? Mach mal dein Ding, wir kommen schon klar, ne? Lass uns in Ruhe damit. Und das sind ja in diesem Leben, das sind fleißige, gebildete Leute, die es zu etwas gebracht haben. Die haben große Häuser, die fahren große Autos, die haben Ansehen in dieser Welt. Tja, wird das etwas helfen? Wie war das mit den Menschen in Jericho? Da gab es zuhauf Menschen, die waren nicht alle bitterböse. Die haben ihre Arbeit gemacht, die haben in Familien zusammengelebt. Das waren ganz normale Menschen. Und an diesen Stellen, wenn ich über sowas nachdenke, dann merke ich immer, dass auch mein Denken vom Humanismus ein Stückchen geprägt ist. Wir denken immer, das kann doch nicht sein, dass Gott so etwas tut. Wenn ich an die Sintflut denke, da wurde eine Familie gerettet, der Rest ist umgekommen. Stimmt das nur oder stimmt das nicht? Oder nur, weil ich es mir jetzt nicht vorstellen kann, weil ich nicht so handeln würde. Aber wer bin ich denn, dass ich Gott und seine Entscheidung in Frage stelle. Wir mögen immer alle gerne von Gottes Liebe hören. Und die ist ja auch da, sonst wäre Jesus nicht als Mensch auf diese Welt gekommen. Er will ja unsere Schuld bezahlen, damit wir nicht in das Gericht müssen. Aber er ist auch heilig und gerecht. Und er legt den Maßstab dafür fest. Und auch nicht der anständigste Mensch mit dem saubersten Lebenswandel kann diese Ansprüche erfüllen. Ich habe das Leon gestern auch erzählt. Ich stelle mir das immer so als Farbe vor, weiß. Ein Weiß, das selber leuchtet, strahlend weiß. Das ist richtig sticht in den Augen. So heilig und rein ist Gott. Und wessen Weste von uns ist so weiß? Meine ist so weiß. Dunkelweiß. Ich kann von alleine nicht zu Gott kommen. Kann ich nicht. Es gibt nur einen einzigen Weg ins Himmelreich und das ist Jesus. Zurück zu Rahab. Sie hat jetzt doch glücklicherweise es geschafft, ihre Familie in dieses Haus zu kriegen. Sie wird gebettelt haben, gedroht haben. Tja. Und dann kommt es, wie es kommen muss. 6 Tage lang ziehen die draußen drum herum. um diese Mauern. Und das Volk, was drinnen sitzt, hofft, dass diese Mauern halten. Was haben die Menschen heute für Mauern? Selbstgerechtigkeit? Scheinheiligkeit? Geld? Gesundheit? Kraft? Erfolg? Altersvorsorge, eine gute Altersvorsorge. Und Gott zieht drumherum und klopft schon mal. Haben wir das schon mal gehört, dass Gott schon mal geklopft hat? Sagt, du, alles, was du hast, deine Mauern, die halten nicht. Wenn ich richtig will, dann fällt das alles um. Es fällt alles um. Und es kommt, wie es kommen muss. Am siebten Tag ist es soweit. Die Mauern fallen. Die gesamte Stadt wird vernichtet, nur Rahab und ihre Familie nicht. Glauben wir heute eigentlich ganz doll wirklich, dass sich Gottes Wort auch für die Zukunft der Menschheit erfüllen wird? Glauben wir, dass es ein gerechtes Gericht und sogar eine Hölle geben wird für die, die nicht auf Gottes Seite stehen wollen, das heißt Jesu Vergebung annehmen? Tja. Lassen wir uns warnen und gleichzeitig einladen. Gott ist uneingeschränkt Liebe und doch heilig und gerecht in aller Konsequenz. Sein Wort ist die Wahrheit, die eine Wahrheit, die sich nicht wandelt im Laufe der Zeit. Wir wollen uns ganz auf seine Seite stellen, bevor die Mauern fallen. Sein Sieg ist schon aufgeschrieben, daran kann man nichts mehr ändern. Man kann davor höchstens die Augen verschließen. Und jetzt noch einmal zurück zu dieser Rahab. Eine Hure ist ja noch nicht so ein sehr ehrenwerter Beruf, ne? Schon im Alten Testament nicht. Sie hatte keinen Mann, sie hat eigentlich nur eins in ihrem Leben so richtig, richtig gemacht. Und das aber gründlich. Und das qualifiziert sie, dass sie im Stammbaum Jesu auftaucht. Sie wird in das Volk Gottes integriert. Dort steht auch, dass sie jemand heiratet sie. Und die Kinder gehören zu den Vorfahren des Königs David. Und auch wir, die wir eigentlich nicht zu Gottes Volk gehören, wir werden durch eine richtige Entscheidung in das Volk Gottes integriert. Wir werden eingepfropft, richtig zack drin in den Weinstock des Volkes Gottes. Und wir gehören dann dazu und gehören zu Gottes Volk, genauso wie Rahab, die eigentlich vorher nichts damit zu tun hatte. Ganz kurz vielleicht noch dieses rote Band, das sie ins Fenster gehängt hat. Ein sichtbares Zeichen in der Welt, ich gehöre zu Gottes Volk. Das hätte auch schief gehen können, dieses rote Band. Wenn die Falschen das gesehen hätten und sie hat ein Risiko auf sich genommen. Sie hat das Risiko auf sich genommen, dass das andere nicht gut finden, was sie tut. Das hätte nach Kriegsrecht ganz schnell ihren Tod bedeuten können. Und nichts anderes passiert heute auch. Wenn Christen sich bekennen in dieser Welt, wir sind Christen, kann das den Tod bedeuten. Hier und jetzt bei uns zum Glück noch nicht, aber in weiten Teilen der Welt ist das so. Ich denke, wenn sie sich an ihren Teil der Abmachung nicht gehalten hätte, dieses rote Band rauszuhängen, wäre das nichts geworden. Christian hat es erst vorgelesen, wir sollen uns auch, wer mit dem Munde bekennt und mit dem Herzen glaubt, wird gerettet. Wir sollen auch bekennen, dass wir Christen sind in dieser Welt, um anderen auch diesen Weg zu bahnen oder ihnen zu zeigen. Wir bahnen ihn ja nicht, ihn zu zeigen. Ja, ich hab fertig. Amen.